DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir sind heute in Bremen zu Gast bei dem Unternehmen Länderoth, das eingeladen hat, die neue Unternehmensfassade anzuschauen. Die wurde gefertigt aus recyceltem End-of-Life-Aluminium und End-of-Life-Glas und soll sein, ich zitiere, die deutschlandweit nachhaltigste ihrer Art und das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Mit Christoph Länderoth, dem Geschäftsführer von Länderoth, Vertretern der beteiligten Unternehmen Hydro Building Systems und Saint-Gobain Glas Deutschland, mit Sarah Rejewski, Staatsministerin für Bund-Länder-Beziehungen und nachhaltige Entwicklung beim Bundeskanzler, sprach auch Professor Dr. Klaus-Peter Sedelbauer von der TU München. Der sitzt nun vor mir und mit ihm wollen wir darüber sprechen, ob, wie Länderoth vollmundig verkündigt, echte Kreislaufwirtschaft genau so gehe. Das DBZ-Team heute bin ich allein, Benedikt Kraft. Hallo, Herr Sedelbauer.
Hallo, Herr Kraft, ich grüße Sie.
Fangen wir an. Was ist denn echte und was ist falsche, wenn es die überhaupt gibt, Kreislaufwirtschaft? Das ist ja nicht so ganz klar, glaube ich.
Vielleicht darf ich ein bisschen ausholen. Es geht im Bauen natürlich darum, dass ich Bauprodukte und ganze Gebäude erstelle. Dafür benötige ich Werkstoffe und Energie. Dann betreibe ich ein Gebäude und nach einer gewissen Zeit wird es modernisiert oder abgerissen. Um nun einen großen Anteil der Produkte, die ich vorne, also beim Beginn des Bauens, in das Gebäude reinstecke, das mit Werkstoffen tue, die quasi aus den alten Gebäuden vorhanden sind und dort entnommen werden. Das ist das wahre, zielführende Recycling. Die übliche Art und Weise schaut häufig ein bisschen anders aus. Man entnimmt die Werkstoffe aus der Mine oder importiert sie aus dem Ausland, möglicherweise dort unter nicht wirklich günstigen Verhältnissen aus den Minen entnommen, statt sie von der Baustelle, von dem Rückbau zu nehmen. Da braucht es eine gewisse Technologie, um dies zu tun. Und das haben heute die beiden Firmen wie Kona und Saint-Gobain auch
entsprechend gemacht.
Gemacht, ja.
Wir verstehen heute oft aber auch kreislauffähiges Bauen als eben kreislauffähiges Bauen. Das heißt, wir starten ja im Augenblick den Kreislauf. Wann meinen Sie, werden wir denn sozusagen in das komplette Kreislaufsystem einsteigen können? Dauert das noch ein paar Generationen? Oder? Also vielfach heißt es ja so, es sei kreislauffähig, dass wir bauen, machen, wie auch immer.
Warum da so viele begriffliche Schwierigkeiten entstehen, liegt einfach da an der langen Nutzungsdauer von Gebäuden. Wenn Sie heute eine Fassade gestalten, hoffen Sie natürlich, dass die 30 Jahre hält. Das heißt, Sie müssten jetzt für die Recyclingfähigkeit in 30 Jahren herhalten. Nicht immer ganz einfach. Mhm. Keiner weiß, was in 30 Jahren wirklich passiert und mit welchen Werkstoffen ich baue, ob ich da nicht die Fassade aus dem 3D-Drucker hole oder sonst was. Mhm. Das heißt, die zweite Herangehensweise ist die, gleich im Herstellprozess möglichst viele recycelten Produkte in meine eigene Produktion einfließen zu lassen. Da sind wir dann quasi auf der sicheren Seite, wenn man so will.
Das wäre dann das Thema, was wir auch gerade hatten, dass wir möglicherweise im Augenblick noch viel zu wenig Material haben.
Richtig.
Auf das wir sozusagen zurückgreifen können, um das in dem Kreislauf zu halten. Aber ist das Thema der Kreislaufwirtschaft beim Bauen nicht auch ein Thema, was ein bisschen auf kurze Zyklen sozusagen schaut? Also wenn ich ein Gebäude habe, im Idealfall ja, was vielleicht 100 Jahre funktioniert, dann kriege ich den Kreislauf doch 100 Jahre lang so richtig nicht in Schwung, oder? Sehe ich das falsch?
Naja, wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht ein Gebäude betrachte, sondern Gebäudebestand, wird jeden Tag ein Gebäude zum Abriss, nicht eines, sondern viele, zum Abriss quasi freigegeben. Und wenn ich diese Gebäude nutze, kann ich sie jetzt in den Produktionsprozess mit einfließen lassen. Und wenn Sie sagen, das ist richtig, dass wir jetzt nicht genügend Werkstoffe, Materialien haben, ist das natürlich auch eine Frage des Absatzes derselben. Wenn man die momentan keiner nimmt, werde ich die nicht ordentlich recyceln. Mhm.
Und das liegt also muss auch daran, dass das noch nicht lukrativ genug ist? Oder
woran das hängt zum einen von wirtschaftlichen Aspekten ab, das hängt zum anderen vom Wissen ab. Wenn ich in Bremen ein Haus abreiße, weiß der Recycler vielleicht in Hamburg gar nicht, dass dieses Gebäude abgerissen wird. Hier geht es auch um eine andere Kommunikation, ein Internet der Dinge oder Ähnliches kann man dort mit Sicherheit auch ins Feld führen, um hier auch informell den Kreislauf zu schließen. Erst wenn der geschlossen ist, wird der werkstoffliche Kreislauf auch schließbar sein.
Dann hat man das Gefühl, das hatte ich zumindest gerade auch in Ihrem sehr charmanten Vortrag, der über Fassade
ganz und
genau alles dieses ging, dass es manchmal sehr, sehr technisch angegangen wird. Also dass wir versuchen, das, was wir an Problemen haben, durch immer neue, auch technische Lösungen in den Griff zu bekommen. Ist das nicht auch ein Hinderungsgrund möglicherweise für das, was wir kreislauffähig betrachten wollen? Also sollten wir nicht im Prinzip alles einfacher machen?
Das ist eine spannende Fragestellung. Also häufig hat der Bau, das hatte ich auch eingangs des Vortrags gesagt, so ein bisschen den Ruf, es ist No-Tech. Mhm. Es ist schon verdammt einfach. Also wenn man hier es ein bisschen technologischer und herausfordernder von der Technologie her machen, ist es, glaube ich, nicht der falsche Weg. Solange es für den Nutzer, für den Architekten, für den Bauherrn in irgendeiner Weise nachvollziehbar ist. Also es ist immer eine Gratwanderung. Ich sollte es so einfach wie möglich machen, muss aber die Grundbedürfnisse eines Gebäudes rein aus der Bauphysik betrachtet erfüllen. Und ich soll es aber nur so technologisch machen, dass eben der Nutzer es auch noch versteht und damit umgehen kann. Das ist manchmal eine Gratwanderung.
Und eine gewisse Anfälligkeit gibt es ja dann auch mal bei relativ komplexen technischen Lösungen. Also das, wir haben dann zwar hocheffiziente Häuser, die dann aber am Ende nicht funktionieren, weil die Technik keiner mehr beherrscht.
Genau. Und wenn ich Ihr Mobiltelefon vor mir liegen sehe, das werden Sie wahrscheinlich alle paar Jahre austauschen.
Ich hoffe
das
mal nicht.
Das tun Sie beim Gebäude nicht.
Das ist wohl wahr.
Und das sind einfach diese Zyklen, die wir dort berücksichtigen müssen.
Widerspricht sich denn eigentlich das Prinzip der Kreislaufwirtschaft nicht auch ein bisschen mit unserem Dogma, dass die Wirtschaft wachsen muss, damit man vorankommt, Wohlstand hält? Wenn ich alles nur in Kreisläufen behandle, kommt ja nichts dazu.
Es kommt werkstofflich nichts dazu. Wenn ich aber aus den Werkstoffen sinnvollere Dinge mache, habe ich möglicherweise technologisch Mehrwert gewonnen.
Und das wäre etwas, womit Sie auch sozusagen für Kreislaufwirtschaft werben würden? Ist das ein Motivationsgrund vielleicht auch?
Also das ist sicherlich ein Motivationsgrund. Vielleicht ein Beispiel. Wenn Sie Kunststoff nehmen, der jetzt für ein Kinderspielzeug, nichts gegen Kinderspielzeug, gemacht wurde, und Sie nehmen den Kunststoff irgendwann als Windrad, haben Sie einmal glückliche Kinder und auf der anderen Seite Energiegewinnung. Jetzt will ich aber nicht darüber philosophieren, was mehr wert ist, aber Sie ahnen ein Stück, auf was ich raus will.
Dass ich vor allen Dingen für ein Windrad sehr viel Kinderspielzeug sozusagen verarbeiten müsste. Die armen Kinder werden weinen.
Aber vielleicht da noch ein Satz dazu.
Gerne.
Die Gebäude werden ja bislang immer nur als, jetzt sage ich mal, Mülldeponie betrachtet und Energiefresser betrachtet. Wenn ich die Gebäude ein bisschen anders gestalte, dann können die auch im Jahresmittel Energie liefern, ins Netz einspeisen oder als Wertstoffdeponie dann fungieren. Also wenn ich die Gebäude ein Stück weit anders betrachte oder auch, wie ich es in einem Slide im Vortrag gezeigt habe, als integraler Bestandteil eines deutschen Energieversorgungsnetzes, dann kommt plötzlich mehr Wert auf das Produkt Gebäude, an das ich bislang gar nicht gedacht habe.
Mhm. Aber sieht das der einzelne Häuslebauer? Also kriegt der den Mehrwert auch? Ist das sein Marktwert?
Das ist die Frage, wo der Häuslebauer sitzt und für was er sich interessiert.
Das müssen Sie mir nochmal erklären, wo er sitzt. Was heißt das jetzt, wo er sitzt?
Die Kernfrage ist einfach, wie technologisch interessiert ist ein Bauherr? Vergibt er das an den Architekten? Plant er selber? Da ist natürlich Internet und alles Mögliche schon eine super gute Informationsquelle. Wenn ich heute mit Bauherren rede, was ich nicht allzu häufig tue in Beratungsprojekten, dann sind die Bauherren jetzt super gut vorgebildet. Das heißt, ich kann damit Fachbegriffen aufschlagen, was vor 15 Jahren überhaupt nicht der Fall war.
Fachbegriff wäre ja auch, der taucht ja auch gerade so ein bisschen auf, das Bauteil Leasing.
Genau.
Das ist ja im Grunde etwas, was sehr ideal ist, aber auch was sehr ideell ist. Denn auch das geht natürlich über lange Zeiträume. Wenn ich einen Vertrag habe, dass ich nach 30 Jahren bei einem Abriss, ich sage nicht so gerne Rückbau, bei einem Abriss bestimmte Teile wieder nehmen muss oder darf, gibt es mich dann eigentlich noch?
Also genau.
Wie funktioniert
gibt es mich noch und gibt es die Firma noch?
Ja, das meine ich ja. Also gibt es die Firma noch? Also,
ja.
Was ist davon zu halten von so einem Leasing? Und die andere Sache ist ja noch die, wenn ich jetzt in den Bestand gehe, habe ich das ja gar nicht. Oder kann ich da noch irgendwie ein Leasingmodell unterbringen im Bestand?
Für das Gesamtgebäude mit Sicherheit nicht, für Einzelbauteile möglicherweise ja.
Also wenn ich jetzt in einem, sagen wir mal, in einem 50er-Jahre-Bungalow wohne und ich würde dann, was würde ich mir da reinholen? Einen Fußboden, den ich geleast habe?
Fußboden, Leuchten, Fenster, Leuchten, Küche, okay. Badeausrüstung.
Also so kleinteilig wäre das
auch. Geht auch für die Heizung. Wenn du mit dem Heizungshersteller reden, sagst du, ich will nur 20 Grad in meiner Bude haben, wie du das machst, ist dein Problem. Kann man gut diskutieren. Schwierig wird es jetzt, sage ich mal, für den Grundriss und die Mauerwerksaufbauten, die möglicherweise einfach wirklich Bestand haben.
Ja. Das Prinzip des Kreislaufs stellt sich sehr anschaulich im Wasserkreislauf dar. Der ist ja auch der Begriff der nachhaltigen Forstwirtschaft, eben die Nachhaltigkeit, ist auch ein älterer. Was hat uns aus der Logik der Kreislaufökonomie eigentlich herausgeholt? Also warum sind wir von dem, was einmal mehr oder weniger Natur gegeben war, also als wir wahrscheinlich sehr unzivilisiert waren oder auch zivilisiert, wo würden Sie sagen, hat es den Bruch gegeben, als wir damit verdient haben?
Jetzt muss man philosophieren. Geben? Wir haben als Zwischenlösung nicht mehr Werkstoff zu Werkstoff, sondern Werkstoff zu Geld zu Werkstoff. Wir machen das Ganze weniger lokal. Wir machten das in den letzten Jahrzehnten. Global. Das heißt, da werden die Kreislaufsysteme viel komplizierter, komplexer und eigentlich nicht mehr steuerbar. Wenn ich ein Stück Wald habe und sage, ich rode nur so viel, wie nachwächst, tue ich mich relativ leicht. Mhm. Wenn ich sage, ich mache das weltweit, dann wird es schon schwierig.
Sehr gutes Stichwort. Gibt es eine Maßstäblichkeit in der Kreislaufwirtschaft, wo Sie sagen würden, die sei ideal? Also, wie weit kann ich gucken, damit es noch einigermaßen funktioniert? Regional, national?
Ja, ich glaube, man versucht, sage ich mal, von oben herab, aber nicht im Sinne von Diktatur oder sowas, sondern von den übergeordneten Systemen auf die kleineren Systeme zu gucken in der gesamten Klimawandeldiskussion. Ja. Sie haben gesagt, was muss ich weltweit tun, auch in den einzelnen Ländern, um eben bestimmte Klimaziele zu erreichen? Das ist dann schon eine sehr große Klammer, mit der ich vorgehe.
Sehen Sie denn auch ökonomische Vorteile in der Kreislaufwirtschaft oder sind das auch nur in Anführungsstrichen Überlebensstrategien, damit wir in 100 Jahren auf dem Planeten noch einigermaßen auskommen können?
Ich glaube, aus der Überlebensstrategie kommt sehr viel Genialität raus und damit kann ich es auch ökonomisch wieder verwerten.
Können Sie das praktisch, indem man bestimmte neue
Technologien... Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Technologie herstelle, wo ich Rohstoffe brauche, die ich jetzt irgendwo aus dem Ausland importiere, wissentlich, dass es aus politischen, wirtschaftlichen oder möglicherweise Klimagründen in Zukunft diesen Lieferanten nicht mehr gibt und ich mit dem zehnfachen Preisen rechnen muss, im Vergleich dazu aber das Szenario aufbaue, wo ich sage, ich nehme meine eigenen Produkte wieder zurück, zerschredder die, baue die auseinander, baue die neue Produkte ein und gehe wieder in meinen Kreislauf, habe ich einen Vorteil.
Ja, klar. Jetzt hat mich so ein bisschen ganz kurz überrascht, hier konkret bei Länderoth, bei der neuen Fassade, dass tatsächlich, das war natürlich auch naiv zu glauben, das ginge so, dass das Material, was hier abgebaut wurde, also die Originalfassade aus den frühen 70ern, überhaupt gar nicht mehr hier als Material auftaucht, weil es natürlich von der Menge her überhaupt nicht funktioniert. Das heißt also, das Ideale, dass man etwas runternimmt und sozusagen dann wieder irgendwo erneuert und dann wieder ans Gebäude anbringt, das haben wir jetzt ja hier nicht geschafft.
Darf ich provokativ ein Beispiel bringen? Bitte. Wenn Sie gerne eine Kiste Bier leer trinken, geben die Kiste Bier ab im Getränkemarkt, kriegen Sie garantiert diese Kiste gefühlt nicht wieder, sondern eine andere Kiste.
Ja, ja, klar.
Das so ist ähnlich auch, ist es da ja auch.
Ja, aber wäre es nicht idealer, ich meine, ich habe Transportwege, ich habe eine große Logistik und so weiter, also wäre es nicht günstiger, man schaut auf Materialien, die man auch vor Ort sozusagen bearbeiten
und recyceln. Ja, das wäre natürlich das Schließen des Kreislaufs vor Ort, das ist die höchste Güte, sage ich mal, der Kreislaufwirtschaft, das geht für viele Produkte nicht.
Ja.
Für einige geht's, keine Frage. Also ich habe jetzt momentan mein Balkongeländer, das ich verändern will. Das nimmt der Schreiner mit, baut das um und ich kriege mein gleiches Holz wieder.
Ja, klar.
Aber das geht natürlich nicht beliebig und nicht beliebig großmaßstäblich.
Was meinen Sie, ist denn einer der Hauptgründe, warum wir in der Kreislaufwirtschaft, die jetzt ja, wie wir gerade gehört haben, so langsam an Schwung aufnimmt, aber warum das alles so langsam geht? Ist das, weil es einfach etwas ist, was ganz, sehr, sehr komplex
ganz
ist?
Ganz trivial. Es gibt keinen sofortigen ökonomischen Vorteil. Wenn ich eine recycelte Fassade 10% billiger kriege, wird es jeder nehmen. Wenn sie 10% teurer ist, kann man sich selber überlegen, tue ich es oder tue ich es nicht.
Das heißt also, wir sind jeder aufgefordert, sozusagen seinem eigenen Gewissen zu folgen und sagen, ich investiere mehr, weil das sozusagen die richtige Strategie ist.
Klar.
Gut, das war es dann eigentlich auch schon.
Gut.
Ich sage tausend Dank.
Ich habe zu danken.
Das war DBZ, der Podcast. Heute sprachen wir mit Professor Dr. Klaus-Peter Sedelbauer von der TU München zum Thema Kreislauffähig bauen. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu auf dbz.de.